Nun möchte ich Sie grüßen heute Morgen. Wir haben einen reich gefüllten Sonntag. Das ist besonders schön, dass ja im Anschluss wir Berichte wirklich aus aller Welt bekommen von Elfenbeinküste und Senegal und Mittelamerika und der Westbank in Israel und aus Kambodscha und Birma, Myanmar. Und dass wir noch miteinander auch zum Mittagessen sind und Sie haben wir schon eingeplant. Sie dürfen einfach da bleiben und es ist heute Morgen schon gekocht. Die Köchinnen sind unter uns und haben ihre Arbeit für einen Moment ruhen lassen. Und dann sehen Sie, dass noch was Besonderes heute ist. Dieses wunderbare Kunstwerk hier und hier. Unsere Kirche ist ja im Jahr 1950 eingeweiht worden. In einer betont schlichten Weise. Das war auch damals eine Sensation, eine Kirche für 50.000 Mark zu bauen. Das war der Gesamtpreis, Sie sehen es am Boden, Sie spüren es im Rücken Ihrer Bänke. Wir wollten es immer so schlicht lassen. Und dann kam die Liebe eines Gemeindegliedes und in der Erinnerung an Karl Leitermeier, einen Freund, den ich über lange Zeit begleiten durfte, die liebe Frau, diese Altargedecke und dieses Kanzelandependium gestiftet, ein wunderbares Kunstwerk. Wir wollen ganz herzlich danken auch für diese Gabe und nachher mehr davon hören, auch von dem, was hier dargestellt ist von der Künstlerin Frau Regine Schönthaler. Ich möchte das Wort lesen, das einst bei der Einweihung der Kirche da drüben an dem Eingang auch in einer Tafel festgehalten ist. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaut. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wir sind in der Gegenwart unseres Herrn versammelt und singen miteinander von dem Lied 580. Und das ist so schön gezeigt, wie es vom äußeren Schönen zum inneren Schmuck in unserem Innersten kommen muss. 580, O Jesus, süßes Licht, den ersten Vers und dann die Verse 5, 6 und 7.
Thank you.
und beten. Lieber Herr, wir lieben auch diese Städte, weil du so oft hier zu uns geredet hast. Und auch wissen wir, dass du nicht in besonderen Häusern wohnst, sondern jetzt bei jedem von uns einkehren und dort Wohnung machen willst. Und wir bitten dich, dass du jetzt heute Morgen mit jedem von uns ganz persönlich reden kannst. Wir wollen bei dir abladen, was uns belastet und was uns Not macht. Wir wollen dir danken, dass du auch das Unrechte und das Böse und das Falsche, das uns aus den vergangenen Tagen anhängt, ganz vergeben und wegschaffen willst. Du willst es in des Meeres Tiefe versenken. Aber lass es doch geschehen, dass unser ganzes Leben durch dich umgewandelt und erneuert wird. Dass dieser Schmuck von dir gestaltet unser ganzes Leben prägt. Du kannst aus unserem so schwierigen, auch oft so verunstalteten Leben etwas machen zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Und darum bitten wir dich, wir wollen in der Stille füreinander weiterbeten. Wir danken dir, Herr, dass du nahe bist allen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Jetzt darf ich die Künstlerin Frau Schönthaler bitten und die Webmeisterin ist auch, oh ja, schön. Und ich habe das Mikrofon auf die Seite gestellt, weil ich denke, sonst verdeckt gerade das Mikrofon und die Person alles und wir können es gar nicht sehen.
Das grüne Parlament hat das Thema des Wachsens und ich habe ein Bibelwort ausgesucht aus 1. Petrus 23. Ihr seid wiedergeboren aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem Wort Gottes, das ewig bleibt. Wenn ich so ein Wort habe, ist es immer ein langer Prozess, bis es Gestalt findet in Farben und Formen. Und es ist für mich selber jedes Mal ein Geschenk des Geistes Gottes, wenn es dann fertig ist. Sie sehen ein großes grünes Dreieck, das an die Dreieinigkeit erinnert. Und Sie sehen das Grün und das Blau. Das erinnert an das Bild aus dem 23. Psalm. Jesus als der Hirte, der uns Weide und Wasser in Fülle schenkt. Ein Bild, dass wir versorgt werden, dass wir aus der Fülle leben dürfen durch ihn. Und dieses Wiedergeboren aus dem Wort ist ja, dass Jesus selber das Wort geworden ist, also identisch mit Jesus. Und Sie sehen, dass das ganze Dreieck, das ja diese himmlische Dimension hat, sich nach oben bewegt. In dem Blau ist eine rote Spur, die auf den Tod hindeutet, auf das Blut, das Jesus vergossen hat. Ganz dezent. Das geht nach unten und das Grün, die ganze Bewegung geht wieder nach oben als eine erinnern an die Auferstehung. Und unten sind dann wie so kleine Figuren, Blätter. Es können Symbole für den Menschen sein. Es ist eigentlich eine Gegenfigur. Das eine kommt spitz nach unten und geht in die Weite, in den Himmel. Und die kleine Figur hört nach oben oder streckt sich aus nach oben und ist in der Erde verankert, aber doch herausgehoben. Und es zieht sie richtig nach oben zu dieser Weide hin, zu Jesus hin. Und das kleine Rot und das Blau, was in jeder Figur drin ist, soll andeuten, dass es wirklich aus Jesus, dass wir aus Jesus geboren sind und mit ihm verbunden sind. Also da müssen Sie einfach ein bisschen Fantasie haben. Es ist kein Mensch, aber es ist so ein Zeichen für ein Wesen, das dahin zieht. Man kann auch an die Fische denken, Fische fangen oder was immer sie wollen. Es ist so frei, dass man auch noch Fantasie entwickeln kann und ihnen anderes einfallen kann. Ein Wort aus dem Psalm 36, finde ich, passt ganz gut dazu. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschen im Schatten deiner Flügel Zuflucht suchen. Denn es hat ein bisschen die Form auch eines Flügels. Sie werden satt an den reichen Gütern deines Hauses und du sättigst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Und das Licht ist das Thema von dem Kanzelparament. Da ist dieses gelbe Dreieck, das Licht, das ja zum Wachsen gehört. Wachsen, Wasser und Licht, das sind so die Grundnotwendigkeiten, damit wir wachsen können. Und das ist das Licht, das Gott am ersten Schöpfungstag ja geschaffen hat und das wir brauchen, wenn wir Gottes Wort hören, damit wir es auch verstehen. Jetzt möchte ich Frau Beil noch kurz vorstellen. Sie hat den Entwurf umgesetzt und das ist eine Kunst für sich. Und da danke ich ihr auch sehr, dass sie es so wunderbar gemacht hat.
Ja, dann nehme ich jetzt einfach mal das Wort wachsen auf. Wachsen heißt, wenn ich das lebe, eigentlich einfach Zentimeter für Zentimeter vor mich vorzuarbeiten. Es stecken etwa 150 Stunden in diesen beiden Teilen und ich möchte mich auf jeden Fall ganz recht herzlich auch im Namen der Paramentenwerkstatt für den Auftrag bedanken. Es gibt uns auch immer wieder Brot, ja, wenn wir solche Aufträge bekommen und das hilft zum Überleben. Ich bin sehr erstaunt und überrascht, wie es hier wirkt in diesem Raum. Frau Schönthaler hat das sehr schön abgestimmt. Ich wünsche Ihnen allen, dass es Sie in Ihrem weiteren Weg begleiten wird.
Ich denke, jetzt wäre es schön, wenn wir noch miteinander den 23. Psalm beten würden. Er steht im Alten Testament in den ausgelegten Bibeln, Seite 562. Wir wollen miteinander sprechen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein Gutes und Barmherzigkeit. Werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer. Und jetzt singen wir vom Lob und Danklied, sei Lob und Ehre dem höchsten Gut, 233, die Verse 3 bis 6. 233, die Verse 3 bis 6, die Verse, wie Gott alles geschaffen hat, wie er herrscht und wie er in viel Not auch seine ganze Güte und Liebe uns hat erfahren lassen und wie er uns überschütten will mit Gutem.
Thank you.
Ich suche immer gerne auch Bibelabschnitte aus, über die nie gepredigt wird. Und dazu gehört die Geschichte von einem Konflikt zwischen Jungen und Alten im 1. Königsbuch, Kapitel 12, Seite 368 in den ausgelegten Bibeln. 1. Könige 12, und zwar die Verse 1 bis 19. Sie erinnern sich, der erste König Israels war Saul, dann kam David, der Hütejunge aus Bethlehem, dann kam sein Sohn Salomo, der das Reich in großem Glanz entfaltet hat. Aber schon dort zerbrach es, weil unter Salomo sehr viel Eigenmächtigkeit auch schon da war. Und das Reich Israel zerfiel in zwei Hälften, das Nordreich, das dann nur noch Israel heißt, und das Reich Juda, nachdem wir ja heute von den Juden reden. Das war nur der Südteil, hauptsächlich der Stamm Juda, Benjamin und noch kleine Reste von anderen Stämmen. Und Rehabeam, das ist jetzt der Kronprinz, der Sohn Salomos, der König werden soll, zog nach Sichem. Denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. Und Jerobeam, wer war das? Steht im Kapitel vorher, das war ein Revoluzzer, ein Terrorist. Der hat Asyl in Ägypten erhalten und kommt natürlich jetzt zurück, wie ihr hört, Salomo ist tot und versucht, seine davonschwimmenden Felle zu retten. Jerobeam, der Sohn Nebats, hörte das, als er noch in Ägypten war, wohin er vor dem König Salomo geflohen war, und kehrte aus Ägypten zurück. Und sie sandten hin und ließen ihn rufen, und Jerobeam und die ganze Gemeinde Israel kamen und redeten mit Rehabeam und sprachen: Dein Vater hat unser Joch zu hart gemacht. Mache du den harten Dienst und das schwere Joch leichter, das er uns auferlegt hat. So wollen wir dir untertan sein. Der Kronprinz Rehabeam aber sprach, ist ein bisschen schwierig, Jerobeam, Rehabeam, Rehabeam ist der Kronprinz, sprach zu ihnen: Geht hin bis zum dritten Tag, dann kommt wieder zu mir. Und das Volk ging hin. Und der König Rehabeam hielt einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten, als er noch lebte, und sprach: Wie ratet ihr, dass wir diesem Volk Antwort geben? Sie sprachen zu ihm: Wirst du heute diesem Volk einen Dienst tun und ihnen zu Willen sein und sie erhören und ihnen gute Worte geben? So werden sie dir untertan sein dein Leben lang. Aber Rehabeam kehrte sich nicht an den Rat der Ältesten, den sie ihm gegeben hatten, und hielt einen Rat mit den Jüngeren. In der Bibel steht da ein Wort, das man sogar für die Babys gebraucht. Da wird gezeigt, wie unvernünftig dumm man sein kann. Dabei waren die ja sicher zwischen 20 und 40. Das gleiche Wort kommt auch vor, wo der Elisa verspottet wird, wo die schreien Kahlkopf, da heißt es in unserer Bibel Knaben, aber es ist genauso, das waren eben Hooligans, Rowdies, so Halbstarke, würden wir sagen. Aber so in dieser Altersgruppe müssen wir das Wort suchen. In der Bibel ist nur das gemeint für törichte, dumme Buben, würden wir im Schwäbischen sagen. Und diese Jüngeren, hielt einen Rat mit den Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren, vor ihm stand, und sprach zu ihnen: Was ratet ihr, dass wir antworten diesem Volk, das zu mir gesagt hat, mache das Joch leichter, das dein Vater auf uns gelegt hat? Und die Jüngeren, die mit ihm aufgewachsen waren, sprachen zu ihm: Du sollst zu dem Volk, das zu dir sagt, dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht, mache du es uns leichter, so sagen: Mein kleiner Finger soll dicker sein als meines Vaters Lenden. Nun, mein Vater hat auf euch ein schweres Joch gelegt, ich aber will es euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich will euch mit Skorpionen züchtigen. Als nun Jerobeam und das ganze Volk zu Rehabeam kamen am dritten Tag, wie der König gesagt hatte, komm wieder zu mir am dritten Tag, da gab der König dem Volk eine harte Antwort und kehrte sich nicht an den Rat, den ihm die Ältesten gegeben hatten, und redete mit ihnen nach dem Rat der Jüngeren und sprach: Mein Vater hat euer Joch schwer gemacht, ich aber will es euch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt, ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. So hörte der König nicht auf das Volk, denn so war es bestimmt von dem Herrn, damit er sein Wort wahrmachte, dass er durch den Propheten Ahia von Silo geredet hatte zu Jerobeam, dem Sohn Nebats. Als aber ganz Israel sah, dass der König sie nicht hören wollte, gab das Volk dem König Antwort und sprach: Was haben wir für Teil an David oder Erbe am Sohn Isais? Das war eine politische Losung, die schon zu Davids Zeiten umging, so eine Parole, die Israel gespalten hat. Auf zu deinen Hütten, Israel, so sorge nun du für dein Haus, David. Da ging Israel heim, sodass Rehabeam nur über die Israeliten regierte, die in den Städten Judas wohnten. Und als der König Rehabeam den Fronvogt Adoniram hinsandte, warf ihn ganz Israel mit Steinen zu Tod. Aber der König Rehabeam stieg eilends auf einen Wagen und floh nach Jerusalem. Also fiel Israel ab vom Hause David bis auf diesen Tag. Also bis aufs Jahr 1996 gilt das ja weiter. Es ist nie mehr zusammengekommen. Über Jerusalem lag Staatstrauer. Es war eine grandiose Beerdigung, wie der prunkvolle König Salomo in diese Nische getragen wurde, wo die Könige Israels bestattet wurden. Aber so makaber das jetzt auch klingt, in die Trauer mischt sich Freude. Die Leute sagen: Endlich, der Alte ist tot. Der König ist tot, es lebe der König. Jetzt hoffentlich ein anderer. Und es kann ja nur noch besser kommen. Ein Junger. Und der Junge wird die Macht übernehmen. Und man kann sich nur freuen. Ich kann mir richtig die Situation so in Jerusalem vorstellen. Reformen müssen getan werden. Es müssen neue Initiativen begonnen werden. Da muss jemand her mit einem klaren Blick, dynamisch, vorwärts genannt, professionell, der was kann. Junge Leute können das. Also, junge Leute haben ja von vornherein einen Bonus. Nicht nur in unserer Zeit, schon damals. Ich weiß nicht, ob es einen unter ihnen gibt, der nicht gerne 5 Jahre jünger wäre. Und jeder von uns fühlt sich geschmeichelt, wenn man sagt, du siehst viel jünger aus. Weil die Jugend hat das einfach mal. Die Jugend, der fliegt alles zu. Die Jugend hat offene Türen, die hat Sympathie. Die hat auch noch Energie und Tatkraft und die kann vorwärts gehen. Ich freue mich auch an den vielen jungen Leuten an unserem Gottesdienst. Auch wenn heute ein großer Teil unserer Jugendmitarbeiter nicht da ist, sehen wir doch, wie viele junge Leute da sind. Und ich möchte das sagen, wie wunderbar das ist, wenn junge Leute in der Frühe ihres Lebens ihren Weg mit Jesus gehen. Jetzt will ich aus der Geschichte nur 3 Dinge zeigen. Das erste: Wenn nur ein verhängnisvoller Fehler nicht wäre. Also ich erzähle es Ihnen nochmal, wie das war mit diesem verhängnisvollen Fehler. Bevor die Königskrönung vollzogen wurde, in Jerusalem wurde sie vollzogen, das war eine Zeremonie, die man dort an der Gihonquelle machte, musste noch nach dem alten Recht, das auf Josua zurückging, in Sichem ein sogenannter Landtag stattfinden. War in unserer württembergischen Geschichte ja ganz ähnlich, dass die Landstände immer sich noch, das sind die Volksvertreter, sich gewisse Rechte auch selbst in der Zeit der schlimmsten Willkür der Fürsten ausgebeten hatten. Die Herren der Königsherrschaft waren darauf angewiesen, dass ein Volk auch mitarbeitet. Und so kommen die Vertreter des Volks zu dem jungen Kronprinz und sagen: Wir haben eigentlich nur eine Bitte. Und sie bringen die sehr höflich und sehr vornehm vor und sagen: Die Steuerlast, die der König Salomo uns auferlegt hat, die hat uns fertig gemacht. Das Wirtschaftsleben ist abgestorben. Wir können nicht mehr. Wir sind alle hoch verschuldet. Du musst die Steuerlast leichter machen. Es hat keinen Wert. Das war ihre Bitte. Und jetzt ist gut, man kann aus der Bibel auch viel Praktisches lernen, dass der Rehabeam, dieser Kronprinz, nicht im Affekt schnell entscheidet. Das ist ja bei uns oft etwas Törichtes, dass wir gleich sagen: Nee, kommt überhaupt nicht in Frage, und dann geben wir den einen auf den Deckel, wie wir sagen, und so. Er sagt: Ich überlege mir das mal. 3 Tage Bedenkzeit, ist weise. So ganz dumm war er auch nicht. Und dann auch noch gut, er wendet sich an Berater. Ich hoffe, dass Sie in wichtigen Lebensfragen Berater haben. Andere sehen das immer viel besser als Sie selbst. Wenden Sie sich doch an andere Menschen und suchen Sie auch in einer Gemeinde immer, wo sind Leute, ja auch Seelsorger, die mir helfen können, dass ich richtig mich entscheide. Also alles war gut bei Rehabeam. Aber warum wendet er sich eigentlich nicht an Gott selber? Sein Vater, der Salomo, hat ja, bevor er das Königsamt angetreten hat, noch einen Weg genommen nach Gibeon ins Heiligtum und hat dort vor Gott gebetet: Herr, ich habe die Weisheit nicht. Die Worte sucht man vergeblich bei dem Sohn. Und dann hat ihm Gott eine Bitte freigegeben, damals bei Salomo. Und er hat gesagt: Ich brauche doch das gehorsame Herz, sonst geht alles schief in meiner Königsherrschaft. Und Gott hat gesagt: Weil du darum gebeten hast und nicht um Reichtum und Ehre machst, will ich dir alles geben im Übermaß. Es ist eigentlich schade, dass junge Leute, und das ist jetzt das Erste, was wir da merken, oft nicht merken, wo die Segensspur ihrer Eltern lag. Es ist ja ganz schlimm, dass man auch Glaubenserfahrungen nicht an Kinder vererben kann. Da können Eltern davon erzählen und vielen unter uns gibt es jetzt einen Stich ins Herz, die sagen: Ja, bei mir war das ja so. Ich hätte so gern meinen Kindern das vermittelt. Wenn sie es vermitteln konnten, ist ein Wunder Gottes geschehen. Weil junge Leute meist sagen: Ich möchte alles anders machen als meine Väter. Und ich will ganz anders sein. Mit mir beginnt die neue Zeit. Und wir gehen jetzt erst richtig los. Mit mir beginnt die Weltgeschichte. Und jetzt fangen wir ganz neu an. Der Rehabeam fragt die Ältesten und die Ältesten sagen ihm: Das ist eine liebe Bitte, die die dir gestellt haben. Gib diesen Vertretern des Volkes doch nach. Ermäßige die Steuerlast, es war wirklich unerträglich. Und wenn du jetzt ihnen entgegenkommst, werden diese Leute im Volk dir ihren Leben lang dankbar sein. Aber Rehabeam sagt: Jetzt frage ich noch meine anderen, die mit mir aufgewachsen waren. Die waren natürlich im Hochgefühl: Jetzt sind wir endlich an der Macht. Jetzt dürfen wir alles anders machen. Sie kennen auch in der Weltgeschichte viele junge Bewegungen. In dem, was die Bibel erzählt, da sieht man ja manches in der Weltgeschichte auch ganz neu. Manches des eigenen Lebens, wie man denkt: So, wenn ich einmal das Sagen habe, wenn ich das Kommando geben darf, das wird toll. Und die jungen Leute sagen: Du, wenn du Kronprinz bist und dann König, dann musst du von Anfang an sagen wir Schwaben, wo der Bartel der Most holt. Du musst also sagen: Ich bin jetzt Herr und auf mein Kommando wird gehört. Und da gibt es keinen Kompromiss. Und ihr spurt oder andernfalls knallt. Ich lasse euch vom ersten Tag an wissen, junge Leute haben manchmal einen tollen Schneid, darum kommen sie auch sehr weit und sind effektiv und sie haben, wie gesagt, eine Dynamik und eine Wirksamkeit, die uns begeistern kann. Und ich mit meinen grauen Haaren, der mich manchmal schon schlecht auf den Füßen halten kann, da ist man natürlich immer wieder neidisch, guckt man jungen Leuten nach, was da für ein Lebensstrahl noch in ihnen lebt und was die alles können. Und dann sagt er auf den Rat der jungen Ratgeber hin, diesen Volksvertretern dieses, ach, wie die Bibel das so schön festhalten kann, ist ein tolles Bild. Mein kleiner Finger soll dicker sein als meines Vaters Bauch. Das sind doch die Lenden, ne? Wo man die Rettungsringe hat. Wie sagt man da? Ja, und so. Also verstehen Sie, wahrscheinlich war der Salomo auch ein guter Genießer und das hat im Laufe der Jahre dann besonders im Alter noch etwas angesetzt und so. Also sagt er: Mein kleiner Finger soll dicker sein als meines Vaters Bauch. Wenn mein Vater euch mit Peitschen gezüchtigt hat, ich werde euch mit Skorpionen züchtigen. Wie alt war eigentlich damals Rehabeam? Ich habe nachgeschlagen. 41 Jahre. Ist man da überhaupt noch jung? Da kriegt man heute schon keinen Arbeitsplatz mehr. Da kriegt man eine Frührente bald. Ja, wird ja immer toller. Auch wenn niemand weiß, woher das kommt, aber da löst man so die Arbeitsprobleme. 41 Jahre alt, ein Schwabe wird doch mit 40 gescheit, aber Rehabeam war ja kein Schwabe. Er blieb noch dumm bis zum Schluss. Hat es überhaupt nicht begriffen, um was es überhaupt geht. Er hört auf Leute, die bloß die Sachen nur wilder machen und schwieriger machen. Und was war das? Arroganz der Macht, Vollgefühl, dessen, was man selber ist, aufbrausender Eifer. Und das ist ganz besonders schlimm. Im Reich Gottes geht doch hier um die Sache Gottes. Der Rehabiam ist doch nicht über irgendeinen Industriekonzern gesetzt. Geht es nicht um BASF oder Daimler-Benz oder was? Es geht doch ums Volk Gottes. Und wenn Leute meinen, sie könnten im Volk Gottes, im Vollgefühl ihres Könnens und ihrer Gaben regulieren und strangulieren und Linien ziehen und managen und planen, kann doch nur schief gehen. Wenn da Leute nicht mehr sind mit den betenden Händen, die offen sind und warten, was Gott will. Israel zerfällt in zwei Teile und niemand hat bis heute diesen Riss heilen können. Das Nordreich Israel ist ja verschollen, die Nachkommen irgendwo vermengt und vermischt. Jetzt mein zweiter Punkt, ist das wirklich eine Altersfrage? Jetzt, dass keiner denkt, ich wollte heute auf junge Leute schießen, Sie wissen ja, wie wir junge Leute ehren und lieben. Und in unserer Gemeinde ist das ja überhaupt kein Problem. Wir haben gar keinen, der so arrogant wäre. Aber das ist auch gar keine Altersfrage. Das sieht man schon in den 41 Jahren von dem Rehabiam. Ich will was ganz anderes sagen. Was steht denn dahinter? Junge Leute wollen alles anders machen. Ich freue mich immer wieder bei den jungen Leuten unserer Gemeinde. Das sind Leute, die sehr demütig hören, was alte Leute sagen. Und viele von denen sagen, ich möchte auch in alten Bibelauslegungen lesen. Ich möchte von den Schätzen der vergangenen Jahrhunderte noch was gewinnen. Da ist schon so viel entdeckt. Und die Probleme sind ja in den Jahrhunderten eigentlich immer die gleichen geblieben. Das böse Herz des Menschen, die Sünde, die unser Leben ruiniert. Aber dort, bei Rehabiam, war es so schlimm, die Jungen, die wollten alles anders machen als die vorige Generation. Das ist ja so ein bisschen nach 25 Jahren, so eine Generationenlänge, einfach so mit drin. Wir waren ja auch mal jung. Wie war es in Ihrem Elternhaus und wie war es bei Ihnen daheim mit den Kindern? Das ist eigentlich ein gesunder Prozess, dass junge Leute sagen, wir machen alles mal ganz anders. Und wenn die Eltern sagen, prima, ihr dürft jetzt alles ganz anders machen, ihr habt die freie Hand. Und was macht der König Rehabiam als erstes mit seiner neuen Politik? Er macht genau die gleichen Fehler wie der Vater Salomo. Das ist erschütternd. Er meint, er macht was Neues und im Ende ruiniert er das Volk durch unerträglich hohe Steuerlasten. Mehr kam nicht raus. Und das ist so schlimm, wenn man meint, ich mache alles ganz anders und ganz neu. Ich sage das nicht als Besserwisser. Sondern ich sage das nur mal zum Überlegen, auch wenn drüben unsere Eltern mithören mit der Erziehung und so weiter. Wisst, dass deshalb eure Großeltern, die Großeltern eurer Kinder drüben, manchmal sehr viel milder sind, weil sie wissen, dass man an Kindern gar nicht viel erziehen kann. Man kann einiges wehren, einiges vielleicht noch in Bahnen lenken, aber man hat es ja selber erlebt, wie alles so abläuft. Und das ist nicht bloß die Milde des Alters, wie vielleicht manche denken, die haben ihre Sinne eben immer so ganz beieinander, darum sind die so mild geworden, sondern eine ganz große Lebenserfahrung. Wie kann man wirklich etwas weiter erleben von dem, was die Älteren entdeckt haben? Deshalb, warum haben die älteren Ratgeber, die Ältesten überhaupt, so milde geurteilt? Also wie gesagt, es war nicht Senilität oder Alzheimer, dass die so geurteilt haben, sondern Lebenserfahrung. Die haben ja als Räte, Regierungsräte zur Zeit Salomos, das ganze Übel, das bei Salomo immer mehr erst im Lauf seines Regierens kam, entdeckt. Und darum raten sie dem Jungen, lern doch aus den Fehlern deines Vaters. Und komischerweise tut das niemand, lernen aus den Fehlern der vorigen Generation. Meist nur sehr überheblich und dann tappt man selber wieder hinein. Darum sind ja die Älteren oft so allergisch den Jungen gegenüber und so leidenschaftlich wehren sie, weil sie sagen, wir haben in unserem Leben uns die Finger verbrannt. Wir wollen doch nicht, dass ihr nochmal die gleichen Torheiten macht. Und durch die Jahrhunderte macht eine Generation um die andere immer wieder das Gleiche. Sie hätten es doch merken müssen, wie es ist, wenn man von Gott abfällt und wenn man auf seine eigene Größe traut, dass das alles nur in den Abgrund führt. Und für unsere jungen Leute ist das wichtig, ob sie jetzt von den Alten hören. Was war denn die Erfahrung des Dritten Reichs? Wie ist denn das? Dass ein Mensch ohne Verbindung mit Gott zum Dämon wird. Wenn er nicht unter den Gehorsam Gottes kommt. Das muss man der jungen Generation sagen, die heute von der Freiheit reden, so wie meine Gedanken frei entfallen. Sag, pass auf, das wollten wir doch auch. Und wir sind in Ideologien hineingeraten, die uns geritten haben. Können wir wirklich lernen aus den eigenen Fehlern? Die Ältesten, die sind darum so milde und wissen, dass Lebensreife gehört dazu. Und jetzt möchte ich sagen, es ist gar keine Frage des Alters. Es gibt junge Leute, die sind sehr reif. Und es gibt Alte, die sind so albern wie Teenager. Die können bloß Fernsehen gucken, kommen nie weiter. Wenn alte Menschen reif werden und ihr Leben beurteilen können, dann ist das für junge Leute spannend. Wie oft haben es mir junge Leute gesagt, sie gehen so gerne auf Gemeindefreizeit mit, wo Alte dabei sind. Dann zu Hause können wir mit niemand über so wertvolle Themen reden wie mit diesen Menschen. Das ist für uns spannend. Die können uns eine Perspektive geben. Und darum geht es doch. Es ist gar keine Altersfrage. Es geht gar nicht, ob jung oder alt. Oder dass man gegeneinander steht oder ein Urteil fällt. Sondern dass man lernt und sagt, ich möchte mein Leben anders tun. Und da gibt es nur eine Lösung. Ich will ganz mit dem Herrn gehen. Im ganzen Gehorsam. Es ist wunderbar, wenn eine Jugend das früh entscheidet. Ich will unter der segnenden Hand Gottes sein und darin bleiben. Und ich will lernen aus dem, und das wollen wir hier in unserem Gottesdienst immer sagen, keinen Sonntag wollen wir so vergehen lassen, ohne dass wir davon reden, dass wir täglich dem Herrn sehr viel ungehorsam sind und sehr viel Schuld haben. Und wir leben von der Güte und Gnade unseres Herrn, die wir gar nicht wert sind. Und das ist für junge Leute ganz wichtig. Das ist unsere Lebenskraft. Und das müsst ihr packen. Kopiert nicht unsere Fehler. Kopiert nicht unsere vielfachen Fehler. Ihr müsst auch nicht unsere Methoden nehmen, aber nehmt die Liebe Jesu in euer Herz auf und handelt im Aufblick zum Herrn Jesus. Das ist das Wichtigste, was man mitnehmen kann. Noch eine kleine Bemerkung zu dem Rehabeam. Er schickt ja dann den Fronvogt Adoniram und der ist mit aller Polizeivollmacht ausgestattet, war ganz begeistert. Jetzt kann er endlich über Militär- und Polizeikräfte verfügen und das gibt das schlimmste Unglück. Der dumme Junge mit 41, der nicht begreift, dass man so ein Volk nicht regieren kann. Aber jetzt will ich sagen, wie machen Sie denn das? Ich beobachte bei vielen jungen Leuten heute ein Missverständnis, dass sie sagen, ich möchte ein Leitungsamt haben. Ich möchte ein Leitungsamt. Was ist denn das Suchen eines Leitungsamtes? Man kann ein Leitungsamt ergreifen wie dieser König Rehabeam, aber es bleibt eine leere Hülse. Warum? Autorität kann man nicht mit Ämtern kaufen. Sie können sie mit allen Titeln schmücken und hinten grinsen doch alle, weil sie sagen, hinter dem Titel ist nichts als leere Luft. Das ist gar nichts, das ist hohl. So war es ja bei dem König Rehabeam. Autorität ist keine Frage vom Titel. Man kann Vater sein und Mutter sein und trotzdem keinen Einfluss haben. Man kann Ämter begleiten und wir erleben das in Öffentlichkeit und im Staat und überall in der Gesellschaft. Und dahinter ist nichts, da ist kein Einfluss. Sehr interessant, so ein Mann wie Gandhi hat ja gar kein Amt gehabt. Wie was hat denn Gandhi Einfluss genommen? Martin Luther King? Der hat eine Sendung gehabt. Wie viel mehr gilt dies uns erst, die wir sagen können? Gott sendet uns. Da hat man eine Autorität und eine Vollmacht, egal welches Amt man begleitet. Und das ist eine ganz wunderbare Sache, wenn Sie das einmal entdecken. Wenn man Vater wird oder Pate, ja jetzt Herr, gib mir doch diese Vollmacht, diese Gnade auch bei Menschen anzukommen. Du kannst doch in Herzen hineinwirken. Und Autorität, das hat mir mal ein erfahrener Pädagoge gesagt, das kann man nicht lernen. Kann man auch nicht lehren. Ja, natürlich, Autorität ist, so verstehen wir es ja ganz eindeutig, eine Gabe Gottes, dass ich Einfluss nehmen kann, für andere Menschen etwas rüberbringen kann. Und nur wo ich in Gott lebe, im Gehorsam mit Gott, da auf einmal darf ich auf Menschen einwirken. Und da beeindruckt mich das immer wieder, wie ganz schwache Leute und, ach, wir sehen es immer wieder nachher in dem Missionsdienst, wie Leute mit ihren ganz begrenzten Gaben plötzlich von Gott gewürdigt werden. Mit der kleinen, schwachen Kraft und noch als Ausländer in einem fremden Volk viele Menschen zu prägen und so, dass die Leute sagen, der hat mir das Leben gebracht, der hat mir den Weg gewiesen. Ist das nicht wunderbar? Und darum ist das so schlimm, wenn wir meinen, wir müssen uns am Kampf der Macht, am Kampf um Macht beteiligen und dem Streben nach Ämtern und Einfluss, ist gar nicht wichtig. Für Leute, die von Gott gesandt sind und eine Berufung haben, die wissen an jedem Platz und seien noch so unscheinbar und gering, Gott hat mich hierher gestellt und ich will diesen Platz ausfüllen und will meinen Dienst dort tun und nur wirken. Das ist keine Frage des Alters. Bis zum hohen Alter. Ich will in meiner Aufgabe treu meinem Herrn dienen. Nicht herrschen durch Ämter, sondern dienen. Das soll mein Letztes sein. Dienen ist der einzig verheißungsvolle Weg. Also, wir hatten zuerst von den verhängnisvollen Fehlern gesprochen und dann das kleine Altersfragen, jetzt noch das Dienen. Also nicht das Herrschen, sondern das Dienen. In Ostasien sind die alten Leute alle ganz hoch angesehen. Deshalb gehe ich gern so nach Asien oder Afrika. Die grauen Haare. War so schön auf dem Flugplatz in Nairobi, hat so ein Afrikaner, wollte kurz im Bad einmal hinfahren. Graue Haare, ist fürs alles himmlisch für die. Also alt ist schon das, aber es kann ja nicht sein, dass Alter immer das Erstrebenswerteste ist. Dann, bei uns ist was anderes. Alter gilt gar nichts. Wir rechnen alles nur nach Leistung. Was leistet einer? Der ist der Große. Das ist genauso ein Unsinn. Warum alles nach der Leistung werden oder nach Produktion und Erfolg? Im Hiob-Buch, wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, Hiob 12, Vers 12, schlagen Sie es mal auf ein schönes Wort. Das darf ich als Großvater mal vorlesen. Hiob 12, Vers 12. Manchmal sagen Leute, warum haben wir die Bibel, wenn wir sie nicht aufschlagen im Gottesdienst? Also, Hiob 12, Vers 12. Bei den Großvätern nur soll Weisheit sein und Verstand nur bei den Alten. Bei Gott ist Weisheit und Gewalt. Sein ist Rat und Verstand. Ob jung, ob alt, wir sind alle darauf angewiesen, dass Gott uns täglich neu begabt. Und wo man in dieser demütigen Haltung hergeht, da kann man auch das Leben bewältigen. Ich denke, viele von Ihnen stehen vor ganz wichtigen Fragen und Entscheidungen. Wie soll ich mein Leben lösen und wie soll ich hier und dort entscheiden? Gott wird Ihnen Weisheit geben. Der Herr wird mit Ihnen sein und Ihnen Weisheit geben. Und er will Sie gebrauchen an Ihrem Platz. Und jetzt fällt auf, auch Jesus hat gar kein Amt gehabt. Jesus saß nicht im Hohen Rat in Jerusalem, hat keine Rundfunkstation geleitet oder Zeitungsartikel geschrieben. Jesus wanderte durch die Straßen, aber Gott hat ihm Einfluss gegeben. Und er hat so viel bewegen können, nur durch Dienen. Jesus hat nie geherrscht, nur gedient. Und er hat uns das so deutlich gemacht, dass Sanftmut und auch das heute gar nicht mehr beliebte Wort der Demut, dieses Geringsein wollen. Der Schlüssel ist, dass Gott durch unser Leben hindurchwirken kann. Das Bescheidene, das Zurücktreten, versteht man heute gar nicht mehr in dieser Welt, wo jeder mit Ellbogen kämpft. Dass das ganz ungeheuer weit wirkt und dass das eine ganz große Bedeutung hat. Wir schauen noch kurz auf diesen Aufrührer, Jerobeam, das war dieser Terrorist, der dann die anderen 10 Stämme hinter sich scharte. Was hat er denn gemacht? Er hat gleich einen Mord inszeniert und er hat das Gottesvolk gespaltet. Da lag auch keinen Segen drauf. Er hat es auch nicht weitergebracht. Es ist eine erschütternde Sache, wie das alles endet. Und manchmal sehen wir um uns herum, wie auch im Volke Gottes, wo man sagt, da kann man nur weinen, da ist eine Wüste, da ist alles am Sterben, da ist alles kaputt. Geistliches Leben kann man nicht managen. Das kann man auch nicht auf Kursen sortieren, das kann man nicht trainieren. Geistliches Leben ist ein Geheimnis. In Ihrem Hauskreis, in der Jugendarbeit, in Ihrem Leben, in Ihrer Familie, in Ihrer Ehe. Sie können es nur haben, indem Sie Gott, der Herr, neu begabt. Indem Sie vor ihm Ihre Mängel und Fehler erkennen, Ihre Hände ausstrecken und sagen, Herr, ich will von dir zugerüstet sein. Und lassen wir doch auch diese unselige Titelgeschichte, die in den Kirchen sich immer breit macht. Wir leben im Priestertum aller Gläubigen. Das ist das neutestamentliche Bild, wo jeder den Priesterdienst am anderen vollzieht. Und jeder von uns hat den Auftrag, zu dienen. Und vor ihnen sind offene Türen. Sie dürfen wirken. Sie brauchen dazu gar keine Beauftragung mehr und gar kein Amt. Wir haben schon vorher aus dem 1. Petrusbrief das Wort gehört zu diesem schönen Parament. Ich will aus dem 5. Kapitel des 1. Petrusbriefes noch von dem Petrus dieses Wort zitieren, der so erfahren war: Weide die Herde Gottes, die euch befohlen ist, nicht um schändlichen, nach Gottes Willen, nicht gezwungen, sondern willig, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund, nicht als die über die Gemeinden herrschen, sondern werden Typen, Vorbilder, die man sieht. So füllt eure Ämter aus. Ich habe so Respekt gehabt, die lieben nicht bloß Frauen, tüchtige Männer, bis hin zum promovierten Doktorgrad, drüben in der Küche geholfen, dass nachher Essen gekocht werden kann. Und in aller Schlichtheit helfen. Das ist wunderbar. Dienen, ich will dienen, das gibt Einfluss. Ein ganz anderer Weg, als was Rehabeam vorschwebte. Viele Alte haben sich ja auch nicht begriffen. Aber ob sie es begriffen haben, und ich will schließen mit zwei Worten aus dem 119. Psalm, das ist der längste Psalm in der Bibel. Da steht so viel drin, wie man weise wird. Und da steht ganz triumphal drin: Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte mich an deine Befehle. Das macht klug. Denn Befehlen Gottes folgen und ihnen fröhlich nachmarschieren. Und dann, wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen? Wie wird er seinen Weg gehen und dann nicht scheitern, wenn er sich hält an deine Worte? Amen. Wir werden heute viel hören über auch Leiden von Christen. Und deshalb singen wir das Lied von Philipp Friedrich Hiller im Blick auf auch die bedrängte Gemeinde Jesu. Gerade in Burma, Myanmar, sind Christen in Haft seit Jahren um ihres Glaubens willen. Und wir wollen dieses Lied 470 mit allen 5 Versen singen. beten. Lieber Herr, wir wollen dir danken für so viel, was wir empfangen haben, durch Christen, die uns dich lieb gemacht haben, die uns dein Wort gelehrt haben, oft schon in frühen Kindertagen. Und verzeih uns, wo wir oft eigenmächtig und stolz und überheblich eigene Wege gehen wollten. Herr, vergib uns auch, wo wir junge Menschen verärgert haben und wo wir sie abgestoßen haben mit Altklugheit und wo wir so getan haben, als ob wir alles besser wüssten. Und wo wir so jungen Menschen nicht gesagt haben, dass bloß deine Gnade und deine Vergebung das Wunder unseres Lebens ist. Alles, was wir sind und haben, kommt von deiner Liebe. Und wollen dich jetzt bitten, auch für die jungen Menschen, auch für die Mitarbeiterfreizeit, die gerade stattfindet, dass du dort durch dein Wort zu unseren jungen Mitarbeitern redest und sie neu beschenkst. Wir bitten dich aber auch für unsere Stadt und für unser Volk, wo so viele junge Leute leben, die dich nicht kennen, die sich verlieren in den vergänglichen materiellen Gütern. Wir möchten bitten, dass du Menschen rettest und dass du uns dazu gebrauchst, dass Menschen zu dir umkehren und begreifen, dass eine das Not tut. Und lieber Herr, wir dürfen auch heute eintreten für diese Christenvölker, von denen wir nachher hören. Du kennst, in welch großer wirtschaftlicher Bedrängnis sind, in welchen kriegerischen Auseinandersetzungen sie leben, wie sie bedrängt sind, auch durch Unrecht und Gewalt. Aber stärke deine Gemeinde, dass sie trotz allem dort dich bekennen darf und Licht und Salz sein darf in ihrer Umgebung. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung. Erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch mal einen Augenblick Platz. Wir haben, das habe ich jetzt erst festgestellt, ein Jahr lang überhaupt so eine Veranstaltung nicht mehr gemacht. Für alle, die neu sind, ist das wichtig zu wissen. Jetzt gleich drüben um 11:15 gehen die Berichte los. Ich halte noch hier den zweiten Gottesdienst und ich stoße nachher noch dazu. Wenn Zeit bleibt, sage ich noch nachher etwas und zeige ein paar Bilder, die mir wichtig waren aus den letzten Monaten aus der dritten Welt. Da kriegen Sie so einen wichtigen Einblick. Und dann nachher natürlich, ich weiß, dass Sie in vornehmen Gourmet-Lokalen verkehren. Aber das, was Sie drüben finden, sind Schwestern und Brüder. Und wenn Sie gar nicht viel essen, ist die Gemeinschaft schon schön. Und da muss man sich nicht anmelden. Wir machen das immer so über den Daumen gepeilt. Und es war noch nie Mangel. Es hat immer alles wunderbar gereicht. Die Gemeinschaft war nicht. Und um eins sind Sie frei und dürfen Ihre Wege gehen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Sie können natürlich auch vorm Essen gehen, aber es wäre schade drum. Ich darf Sie nur bitten, dass Sie nicht nach 10:45 Uhr noch hereinkommen. Das ist immer so schwierig, wenn alle 5 Minuten einer rein und rausgeht. Denn Ihnen macht es nichts aus, aber der anderen macht es was aus. Deshalb bitte nicht nach 10.45 Uhr rausgehen oder reingehen, sondern dann bleiben Sie dabei, bis um 12.15 Uhr die Versammlung geschlossen ist. Gestern schloss unsere Mitarbeiterkonferenz von christlichen Fachkräften in Mombasa. Ich war einige Tage dabei, Gunter Kienen, Rosemarie Lübow, die werden das heute Abend zurückkehren, die Sie geleitet haben. Also ich habe gedacht, wenn man das wieder so sieht, Sie hätten das mal erleben müssen. 45 Leute waren beieinander, Erwachsene. Und einer und der andere erzählt. Der eine, der Dr. Neudeck, der kam von Kuluwa. Da war die einzige Straße in Uganda, wo man noch fahren konnte, sind in den letzten Tagen 17 Menschen umgebracht worden. Weiß er gar nicht, wie er wieder heimkommt. Das ist ein großes Hospital mit 250 Betten, wo er arbeitet. Oder im Südsudan, die Krankenschwestern haben erzählt, Jeden Tag, wenn Sie Ihre Krankenpfleger ausbilden, die haben ja gar keine Medikamente und nichts mehr. Die werden von der UNO reingeflogen und dann abgesetzt bei den Dinka- und Nur-Stämmen. Und dann bilden Sie dort einfach Leute aus, die diesen Basisgesundheitsnummern, mit einfachsten Naturmitteln, weil kein Geld da ist. Aber wenn die den Unterricht machen und ein Flugzeuggeräusch kommt, muss sofort einer rausspritzen, ist eine Antonov, denn die Antonov schmeißt Bomben. Und dann springen sie in die Schützengräben, die sie ausgehoben haben. Und da sitzen meist Schlangen drin, weil das der kühlste Ort ist. Also erlebt. Und dann erzählen die, wie die Menschen dort das empfinden und sagen, dass ihr da seid. Wir fliehen nicht mehr. Wir wissen, dass Gottes Schutz bei uns. Und wie die Männer kommen und zu diesen Krankenschwestern, die nie eine Bibelschule besucht haben, sagen, ihr müsst uns die Bibel lehren, damit wir besser predigen können. Aus Nordmosambik die Berichte, aus Kenia, aus den abgelegensten Gegenden. Und es hat mich beeindruckt auch, ich will Ihnen einfach danken für das, was Sie auch durch Ihre Gaben hier immer wieder finanzieren. Wenn wir das immer wieder so sagen, aber am wunderbarsten für Ihre Fürbitte. Wir sind dankbar, wenn Gottes schützende Hand über unseren Leuten ist. Wir wissen nicht, keinen Tag, wie das immer weitergeht. Ein ganzer Teil unserer Mitarbeiter lebt jetzt in diesem Gebiet von Ostzaire, in Nyankunde, unser Hans-Jörg Kähnel, wo jetzt die großen Kämpfe wieder sind, mit den Hutus und Tutsis. Und das war schon immer die Sorge, wenn das aufbricht. Die waren jetzt auch dabei, wir wollen beten. Das Wichtigste, was wir tun können, wir freuen uns, dass junge Leute heute in der Lage sind und auch ältere, draußen zu dienen und das als Dienst für den Herrn Jesus tun. Und vielen Dank auch, dass Sie den Dienst mittragen. Unser Opfer ist heute für diese Arbeit bestimmt, ganz besonders für den Dienst von Martina Bastian, die Bibliothekare in Westafrika ausbildet. 13 Jahre ist sie jetzt schon in Afrika. In ganzer Stille und Bescheidenheit. Und hat solche Spuren hinterlassen. Wir kriegen immer wieder Briefe von theologischen Seminaren, die sagen, seitdem die Afrikaner dort ausgebildet werden, herrscht Ordnung in unseren Bibliotheken, wird das sachrichtig bewahrt. Sie werden nachher noch mehr davon hören. Die Worte von der Frau Schöntaler, sie hat hier auf einem Blatt das kurz skizziert, das liegt hinten auf. Das können Sie mitnehmen, dann haben Sie es immer, dann können Sie es in ein Gesangbuch legen und können immer auch darüber meditieren. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.